Heute im New Lawyers Podcast Madeleine Heutz, Juristin und Gründerin des Legal Tech Unternehmens Raketenstart.
Das Wissen ist aber für Nicht-Juristen nicht wirklich zugänglich, weil die Sprache sehr komplex ist, weil du den Gesamtkontext immer kennen musst und das kannst du einfach nicht, wenn du selbst kein Jurist bist. Und dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen, zu sagen, okay, aber warum bauen wir denn nicht spezifisch ein Produkt für Leute, die ein juristisches Grundverständnis brauchen, mithilfe von Technologie, wo wir dir so weit an die Hand nehmen, dass sie sich selbst helfen können.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich nicht nur unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu meinem heutigen Gast. Madeleine Heutz ist Juristin und Gründerin des Legal Tech Unternehmens Raketenstart. Als Vorstandsvorsitzende von NR Valley e.V. setzt sie sich für die Interessen von Startups in Nordrhein-Westfalen ein. Im letzten Jahr wurde Madeleine mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet. Wie ihr Weg von der tech-interessierten Jurastudentin hin zur Gründung eines eigenen Unternehmens aussah und wo sie heute steht, das wird sie uns bestimmt berichten. Schön, dass du da bist, Madeleine Heutz.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein in der Jura-Bubble.
Ja, in der Jura-Bubble. Für dich ist das was ganz Besonderes tatsächlich. Für mich in diesem Podcast zumindest nicht. Du bist also nicht ganz die erste Juristin, aber hast direkt schon mal angespoilert, dass du dich vielleicht in einer anderen Bubble normalerweise bewegst. Und darüber werden wir natürlich heute auch sprechen. Außerdem kann man direkt mal den Transparenzhinweis geben, dass wir uns schon kennen. Wir sind ja auch beide Gründerinnen im Legal-Tech-Bereich im weitesten Sinne. Und dementsprechend sind wir uns natürlich schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen.
Noch nicht genug, wie ich finde.
Noch nicht genug. Wir haben uns auch schon einige Male verpasst, muss man sagen. Und wir haben uns auch einmal zufällig in einem ICE getroffen. Das sind also so ein paar schöne Zufälle, die es da schon gab. Aber jetzt haben wir uns verabredet, um hier miteinander zu sprechen. Und freue mich total, dass du da bist. Du hast eine ganz spannende Story zu berichten. Aber es gibt keinen vorbei an der Icebreaker-Frage, die klassischerweise in diesem Podcast am Anfang gestellt wird. Und deswegen jetzt auch an dich eine. Und die lautet für dich: Worauf hast du dich als Kind am meisten gefreut, wenn du daran gedacht hast, was passiert, wenn du mal erwachsen bist?
Das ist eine super spannende Frage. Das hat bei mir quasi zwei Ebenen, glaube ich. Einmal hatte ich immer beruflich schon krasse Ambitionen irgendwie. Ich bin so mega auf dem Dorf zur Schule gegangen. Das fanden immer alle schon mega weird, dass ich immer schon so durch die Gegend getingelt bin. Das heißt, so mein Wunsch war, dass ich beruflich einfach super viel unterwegs bin und gleichzeitig total viel von der Welt sehen kann. Und einfach so auf privater Natur, die man ja oft als Gründerin auch irgendwie vergisst. Deswegen wollte ich das jetzt hier so diese zwei Ebenen mal platzieren, weil man sonst immer nur übers Arbeiten redet. Ich liebe Hunde und ich stehe jetzt so kurz davor, mir einen Hund noch anzuschaffen und finde das total cool, wenn man denen so ganz viel beibringen kann und so. Weil meine Eltern waren nicht so begeistert so von der ganzen Hundethematik und das war immer so ein Goal für mich, wenn ich dann mal erwachsen bin und eine coole Wohnung habe und so, dann hole ich mir auf jeden Fall einen Hund. Das ist jetzt für den Winter vorgesehen.
Für den Winter, okay. Ich wollte gerade sagen, weil wenn diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird, ist ja nochmal wieder ein paar Monate später, vielleicht ist es dann schon passiert, aber Winter haben wir dann tatsächlich noch nicht. Wir können es ja direkt mal sagen, wir sprechen hier einen Tag nach dem Frauentag. Und das finde ich auch besonders schön, weil du ja auch den Digital Female Leader Award gewonnen hast letztes Jahr. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir erstmal gucken, wie bist du eigentlich zu Jura gekommen? War das so ein Wunsch von dir von Anfang an oder bist du da so reingestolpert?
Ich bin da komplett reingestolpert tatsächlich. Also ich irgendwie viele Dinge, die ich irgendwie intuitiv gemacht habe, verstehe ich irgendwie jetzt so 10 Jahre später erst so richtig. Ich war immer schon jemand, der super umtriebig war und der auch irgendwie versucht hat, möglichst viel an Optionen mit dem, was er macht, irgendwie offen zu halten. Und Ich habe mich tatsächlich damals nach dem Abi irgendwie für 30 verschiedene Studiengänge beworben, weil ich noch nicht so endgültig entschieden hatte, was ich letztendlich machen will. Ich glaube, das ist ganz normal, dass man irgendwie nicht so richtig einen Plan hat, ob das jetzt so die Wahl fürs Leben ist.
Aber 30 ist schon eine Hausnummer.
Ja, voll. Ich wusste auch nicht, in welche Stadt ich will. Ich habe mich sogar für Archäologie beworben, weil ich damals mal so einen Krimi-Roman gelesen hatte, wo es so um dieses ganze Ding ging. Und da dachte ich, oh, ist ja voll die gute Idee. Bin ich ehrlich gesagt froh. Ich habe einen Platz bekommen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Und ich bin ja eigentlich Holländerin. Das heißt, ich habe mir auch so dieses ganze Studiensystem in Holland angeguckt. In Maastricht zum Beispiel. Hatte da überlegt, ob ich Psychologie mache. Aber das war super verschult. Und deswegen bin ich eher zufällig dabei gelandet. Ich hatte immer schon eine gewisse Faszination fürs Thema Recht. Einfach weil wir so eine Rechts-AG irgendwie hatten in der Schule. Und ich irgendwie fand, das ist wie so ein geistiges Handwerk. Mhm. Und dann habe ich mich letztendlich dazu entschieden, Jura zu machen. Bin dann irgendwie in Bonn gelandet, weil ich mir dachte, das ist sowas, das kannst du einfach lernen, dieses geistige Handwerk, und damit kannst du alles am Ende machen. Und das gibt's halt, finde ich, bei voll wenig Sachen, dass es so gleichzeitig so ein solides Fundament hat, wo du auch eine sehr starke klassische Richtung einschlagen kannst und trotzdem sich alles ja sehr stark entwickelt und man als Jurist ja eigentlich überall, ja, willkommen gehießen ist vielleicht das falsche Wort, weil sich die Leute jetzt nicht so krass freuen, wenn man als Jurist den Raum betritt. Aber ich meine, jetzt rein beruflich hat eigentlich jeder gerne einen Jurist auf seiner Seite, so, weißt du?
Ja, man kann sich überall Gehör verschaffen, ist vielleicht eine gute Ausdrucksweise.
Ja, genau. Und dann war es eher so eine strategische Entscheidung zu sagen, cool, das ist irgendwie ein Thema, es hat sehr viele Facetten und da kann ich mir im Laufe der Zeit, das dauert auch lange, da kann ich mir im Laufe der Zeit immer noch überlegen, was ich jetzt wirklich machen will. So, und ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich es doch, ich hätte es wahrscheinlich doch nochmal gemacht. Aber so, ich hatte mich gar nicht damit beschäftigt, dass man irgendwie Staatsexamen und so natürlich macht. Ne, es klingt jetzt ein bisschen absurd, rückblickend, aber letztendlich ist Staatsexamen, bevor du nicht drinsteckst, weißt du ja eh nicht, was da so genau auf dich zukommt und was das bedeutet. Ne, das weißt du ja immer
erst hinterher. Das stimmt. Du hattest aber auch mal mit dem Gedanken gespielt, Journalistin zu werden, oder?
Ja, genau. Also grundsätzlich wollte ich immer Journalistin eigentlich werden, weil ich sehr viel immer schon geschrieben habe. Ich habe mit 15 auch mal so einen Fantasy-Roman geschrieben. Der wurde nie veröffentlicht, aber der hat irgendwie über 1000 Seiten. Der liegt auf so einem alten PC von mir noch rum. Ja.
Großartig.
Ich hatte immer ein sehr gutes Gespür fürs Schreiben einfach und für Texte und so. Deswegen Jura eigentlich ganz logisch, obwohl... Na, so schön liest sich ein Gutachten jetzt auch nicht, aber...
Schön nicht, aber es hat zumindest was mit Sprache zu tun. So die Abgrenzung ist dann ja immer so, naja, keine Zahlen und es hat irgendwie was mit Sprache zu tun und ja. Ich war mal gut in Deutsch.
Ja, genau. Mhm. Und ich war immer gut in Sprachen und ich wollte auf keinen Fall irgendwas mit Rechnen und Excel zu tun haben. So, ich glaube, damit habe ich mich eigentlich schon ganz gut entschieden.
Und ja, da wollen wir mal gucken, ob das dabei geblieben ist, ehrlich gesagt.
Na, stimmt auch wieder. Genau, und dann hatte mir ein befreundeter Journalist gesagt, okay, studiere auf keinen Fall Journalismus, weil dann hast du nichts, worüber du schreiben kannst. Und so war ich quasi dann bei Psychologie oder Archäologie oder Jura gelandet, weil ich so dachte, okay, das sind so abgefahrene Content-Sachen einfach, über die man dann halt schreiben könnte, wo niemand anders so richtig drüber schreiben kann. Und ja, und dann ist es aber irgendwie doch ein bisschen anders gekommen.
Ja, es ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Ich möchte nochmal beim Studium bleiben. Du warst in Bonn. Wie hast du es damals dort empfunden, das Jurastudium? Hast du dich da wohlgefühlt, zurecht, bist du gut zurechtgekommen? Wie war das für dich?
Ja, also ich muss sagen, ich mag die Uni Bonn super gerne. Ich mag auch die Stadt Bonn gerne zum Studieren. Muss aber sagen, dass man in Bonn im Juridikum sehr stark abgeschlagen ist von allen anderen Studiengängen. Und das führt so ein bisschen dazu, dass es so eine Eigendynamik zwischen VWLern und Juristen entwickelt, was einfach vom Klima her sehr speziell ist. Ne? Also komme ich ja aus einer Arbeiterfamilie. Das heißt, ich habe mich schon an vielen Stellen so ein bisschen fehl am Platz einfach gefühlt, weil Bonn, glaube ich, so ein Ort ist, wo sehr, sehr viele Anwaltskinder hingehen, was sehr viel Prestige mit sich bringt. Mhm. Und das habe ich vom Klima jetzt immer nicht so empfunden, dass ich da so richtig reingepasst habe. Ich meine, das ist so ein roter Faden, der zieht sich irgendwie bei mir durch mein komplettes Leben. Die TGN nennt das immer so nett Alien-Effekt. Mhm. Den teilen wir auf jeden Fall. Das habe ich immer schon gehabt. Aber in Bonn war es, glaube ich, nochmal so Next Level. Weil ich halt auch nicht mit dieser krassen Leidenschaft fürs Jurastudium und Staatsexamen da reingegangen bin, sondern das für mich wirklich eher ein Handwerk oder ein Werkzeug war, was ich lernen wollte. Und ich parallel daneben aber super viele andere Dinge gemacht habe. Und ich glaube, das haben auch super viele einfach nicht verstanden, die sehr stark diesen, ich fange Jura an, dann gehe ich im dritten Semester zu Elsa, dann mache ich im fünften Semester meinen ersten Kanzleijob. Mhm. Ich war nie so der Typ, der diese sehr vorgezeichneten Wege irgendwie sich darin wohlgefühlt hat. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass auch andere Jurastudierende, glaube ich, mich da sehr ja, sehr aus der Reihe empfunden haben. Und dann habe ich in der IT-Abteilung angefangen zu arbeiten. Das fanden auch alle total crazy. Was eigentlich total cool war, weil ich hatte dann ein eigenes Büro hinter dem juristischen Seminar und so und habe dann da irgendwie immer gelernt und gechillt. Also es war eigentlich, könnte ich nur jedem empfehlen, das irgendwie so zu machen. Aber mit IT hatte halt niemand im Studium so richtig was zu tun, wenn man mal ehrlich ist. Es gab zwar ein paar Jungs, die irgendwie gezockt haben, aber dass jetzt jemand programmiert hat oder so, no way. Und den Begriff Legal Tech, als ich angefangen habe, den kannte man halt auch nicht.
Gab's eigentlich noch gar nicht,
nee, richtig, ne? Gar nicht. Und ich bin da halt eher so unbewusst dann rein, weil ich immer, mein Dad war selbstständig im Garten- und Landschaftsbau. Das heißt, alles, was so Rechnungen schreiben und so anging, was am PC war, habe ich immer für ihn gemacht, schon super klein. Dadurch hatte ich immer einen sehr engen Draht irgendwie zu dem ganzen Thema Technologie und Computer und habe auch eigentlich mein ganzes Studium nur mit dem Laptop gearbeitet und sehr wenig mit Büchern. Und irgendwie passte das dann ganz gut. Und daraus ist dann ja letztendlich auch so dieser Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, entstanden. Ich glaube, wenn ich damals nicht in der IT-Abteilung gearbeitet hätte, hätte sich das alles ganz anders ergeben.
Das ist ja auch das Lustige, dass man dann immer so zurückblickt und sagt, ach, das macht jetzt alles total Sinn. Und genau dieser technische Teil ist irgendwie bei dir schon früh verankert gewesen, aber natürlich auch das ganze Gründungsthema. Und da müssen wir jetzt mal auf ein paar Gründungen schauen, die noch vor Raketenstart stattgefunden haben. Deine erste Gründung ist ja eigentlich eine Partei gewesen.
Ja, auch ganz witzig.
Kannst du das?
Das ist total
absurd. Das musst du jetzt bitte mal erzählen.
Ich habe das damals halt, also das habe ich überhaupt nicht als Gründung empfunden. So, ne? Also wir können ja hier ganz ehrlich sprechen. Ja? Ich wusste, meine Begeisterung für Jura und das in der Bib sitzen reicht nicht aus, dass ich die Regelstudienzeit schaffe. Deswegen wusste ich schon relativ früh, okay, ich will aber unbedingt den Freischuss mitnehmen. Was kann ich irgendwie machen? Und das ist natürlich auch völlig legitim. Was kann ich irgendwie machen, dass ich vielleicht den Freischuss ein bisschen nach hinten schieben kann? Das ist eigentlich total der Zirkelschluss, ne? Weil ich hätte auch einfach nur Jura machen können, mich einfach mal so komplett darauf fokussieren, dann hätte ich es auch locker in der Regelstudienzeit so gemacht. Aber da siehst du schon diese komische Denke, die ich irgendwie habe, ne? Dass ich schon im dritten Semester irgendwie was, ah nee, wird schwierig mit neuntes Semester, ist doch voll lange hin, hätte völlig gereicht zum Lernen. Was kann ich denn irgendwie machen, dass ich da vielleicht ein bisschen flexibler bin, nur just in case, so. Und dann bin ich in den AStA gegangen, ins Kulturreferat, einfach weil ich Politik super spannend finde, weil ich das total cool finde, dass es irgendwie diese Mittel gibt, dass du selber auch dich an der Uni engagieren kannst. Ich wollte unbedingt Leute kennenlernen aus anderen Studiengängen. Ich fand es immer schade, dass ich keine Physiker und so kenne. Ich hatte irgendwann mal das Gerücht gehört, dass es so ein paar Chemiker gibt, die irgendwie Bier in der Waschmaschine brauen und so. Und das ging so an mir als Juristin komplett vorbei. Das fand ich so schade. Das war so mein Entry irgendwie zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach in den AStA, da bin ich mit allen Studiengängen konfrontiert und dann lerne ich bestimmt ganz viele Leute kennen.
Und also schon früh einen interdisziplinären Ansatz verfolgt hier.
Genau, voll. Aber halt einfach so, hat einfach Bock gemacht, ne? Mhm. Und genau, dann bin ich Kulturreferentin im AStA geworden, habe da so ein Verwaltungsverfahren mitentwickelt, dass so ein großer Topf von 30.000 Euro an verschiedene Kulturgruppen verteilt wird. Und dann konnten diese Gruppen irgendwie Events machen, also einfach das Leben an der Uni mitgestalten. Super cool. Und irgendwann haben dann auch die Leute, die quasi im Parlament saßen, gemerkt, okay, krass, das läuft irgendwie richtig gut und wir wollen das jetzt irgendwie selber machen. Und da ich quasi parteilos war, haben die dann gesagt, gut, du hast jetzt irgendwie das ganze Verwaltungsverfahren und so aufgebaut, den ganzen bürokratischen Kram erledigt und jetzt setzen wir da jemanden von uns drauf, der macht das dann weiter. Und das fand ich so unfair, dass ich gesagt habe, ja gut, ich kann mich aber mit niemandem von euch identifizieren. Wenn ihr es jetzt hart auf hart ankommen lasst, dann gründe ich halt meine eigene Partei. Und das habe ich gemacht. Die hieß dann Kult. Ich habe irgendwie alle Leute, die ich kannte, auf die Liste geschrieben. Wir haben dann irgendwie uns ein Parteiprogramm überlegt, dass wir so dachten, okay, dieses Interdisziplinäre fehlt uns total. Lass mal eine Uni-Brauerei machen und alle Leute aus allen Studiengängen bringen sich ein.
Das ist total logisch.
Oder? Voll. Und was stand noch drauf? Wir wollten ein Kulturticket machen. Das ist tatsächlich auch umgesetzt worden. Das war wie so eine Kulturflatrate für Museen, Theater, alles, was es in Bonn so gab. Und jeder hat irgendwie 6 Euro im Semester gezahlt und konnte halt überall frei rein. Das war richtig cool. Also, ne, war nicht nur irgendwie Quatsch, sondern wir haben richtig viel gemacht und sind tatsächlich mit 3 Sitzen ins Parlament eingezogen. Und das war das Zünglein an der Waage für die Mehrheit im Studierendenparlament. Und so habe ich quasi meine Kulturreferentenstelle behalten. Total crazy. Wir haben das auch 2 Jahre gemacht, also sind tatsächlich 2 Jahre mit 3 Sitzen reingekommen, quasi mit so einer Fantasiepartei, die einfach nur gesagt hat, hey, wir wollen einfach nur geile Sachen mit dem Geld machen so und was Cooles für die Studierenden machen. Hat funktioniert. Also, ja.
Es ist großartig. Also, da steckt sehr viel drin, Madeleine. Das muss man jetzt mal kurz festhalten.
Und ich muss sagen, ich realisiere das jetzt, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, realisiere ich das erst, wie absurd das alles ist.
Ja, nee, also absurd weiß ich gar nicht. Es ist halt sehr, sehr lustig, weil auch schon viel es über deinen Charakter irgendwie aussagt. Also vor allem finde ich besonders schön dieses so, ja, ich kann mich hier mit keinem von euch wirklich identifizieren. So, deswegen gründe ich jetzt meine eigene Partei. Das ist ja im Grunde genommen dieser Gründergeist, den du halt schon frühzeitig da gezeigt hast. Und natürlich auch das Dinge anpacken wollen, machen wollen, verändern wollen. So, es hat dir jetzt am Ende dann hoffentlich auch noch irgendwie ein Semester mehr eingebracht, damit du da deinen Freistoß noch machen konntest?
Drei
Semester, ja, wow.
Also,
okay,
du musst dir vorstellen, ich bin damals so vorgegangen, ich habe einfach das Juristenausbildungsgesetz gelesen und halt einfach geguckt.
Ja, das ist ja als angehende Juristin schon mal gar nicht so verkehrt.
Das haben so wenige gemacht, die mit mir studiert haben. Das war total abgefahren. Ich habe da mit Leuten halt damals dann drüber gesprochen, dass es halt die Möglichkeit gibt, das halt nach hinten zu schieben. In NRW zumindest. Und niemand hatte bisher das Juristenausbildungsgesetz mal gelesen.
Das liest sich aber auch nicht gut.
Nee, liest sich nicht gut, aber das heißt, alles, was die Leute über das Examen wussten, basierte komplett auf Gerüchten und niemand hat sich halt das Gesetz dazu angeguckt. Fand ich irgendwie absurd. Und genau, dadurch, also du kannst für ehrenamtliches Engagement den Freischuss halt nach hinten schieben. Um bis zu drei Semester, meine ich. Mhm. Und das habe ich dadurch dann quasi gemacht. Und die drei, also ich habe wahrscheinlich 6 Semester investiert an Arbeit, ne? Aber ja, das ist auch idealistisch natürlich angetrieben, muss man sagen.
Ja, aber du hast auf jeden Fall einiges mitgenommen. Und fast hättet ihr auch noch eine Brauerei gegründet.
Ja, das wäre tatsächlich sehr cool gewesen. Aber das hat sich dann noch nicht so einfach umsetzen lassen, wie wir gehofft. Wir hatten halt versucht, diese Chemiker zu finden, die das ja eh schon quasi machen. Wir wollten dann die VWLer so platzieren, dass die quasi dann den ganzen Sales-Bereich machen und so. Ja, aber hat sich nicht ergeben. Aber wir haben viele coole Projekte gemacht. Ich glaube, die Kulturflatrate gibt es irgendwie bis heute. Und auch mal so einen Wahlkampf durchzuführen, super spannend. Ich bin ja jetzt irgendwie über NRW auch politisch aktiv. Das heißt, auch das hat sich ja irgendwie abgezeichnet. Mhm. Ich glaube, ich war immer ein Mensch, der sich sehr stark an Gerechtigkeitsempfinden gestört hat, wenn das irgendwie nicht so lief, wie man irgendwie meinen würde. Ich habe auch 3 Monate damals Praktikum gemacht im Bundestag und wollte da mal so ins Big Business reingucken quasi und habe dann da halt auch festgestellt, dass es halt schon Gründe hat, warum alles sehr schleppend vorangeht, ne, und dass bestimmte Strukturen einfach dazu führen, dass du nicht wirklich Fortschritt, Innovation und schnelle Entscheidungen treffen kannst, was ich immer sehr schade fand und was mich auch sehr frustriert hat. Ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich nicht eine gute Politikerin auch sein könnte, weil ich halt so stark visionär und idealistisch irgendwie getrieben bin. Ich dachte mir, das wäre eigentlich auch was Cooles, habe dann aber durch das System gemerkt, okay, ich würde wahnsinnig werden.
Da verpufft es teilweise auch.
Du steckst 120% Energie rein, es kommt zum Teil 20% Ergebnis raus, wenn du Glück hast. Und da muss ich halt sagen, da glaube ich, dass es auf anderen Kanälen besser geht. Und auch das macht jetzt irgendwie rückblickend wieder total Sinn. Dann gründest du halt ein Unternehmen, packst halt das Problem, was du lösen willst, konkret an und baust dann halt etwas, was ja sich unabhängig aufbaut, so. Ja.
Das ist natürlich jetzt unser Stichwort, um mal über Raketenstart zu sprechen. Also einerseits hast du gesagt, du hast ein großes Gerechtigkeitsempfinden schon immer gehabt und wenn du ein Problem siehst, möchtest du es angehen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon aus dieser kleinen Vorab-Story und deinem politischen Engagement heraus gelernt. Wie kam es denn zu Raketenstart?
Raketenstart ist auch eher zufällig entstanden. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen schade gewesen. Ich hoffe, dass sich das jetzt im Studium so ein bisschen ändert. Man hatte irgendwie so mit dem Thema Gründung und Startups eigentlich gar nichts zu tun. Es war immer sehr klar vorgezeichnet, entweder du bist Staatsanwalt oder du gehst in eine Großkanzlei oder du gehst in eine Behörde und da machst du dir irgendwie so ein Easy Life. So, das sind ja so die Klischees, die man irgendwie damit verbindet. Und hätte ich, glaube ich, früher schon so einen Anreiz bekommen zu sagen, hey, du kannst auch irgendwie was gründen, du kannst irgendwie eine Software bauen für welchen Bereich auch immer, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon früher da reingegangen. Dadurch, dass ich einfach an der Uni...
Gut, du bist ja schon trotzdem insgesamt sehr früh in den Startup-Bereich gegangen und hast früh gegründet. Also
ja.
Ich weiß nicht, wann du das hättest machen wollen, mit 15 oder so.
Nee, aber ich hätte gerne, also jetzt so rückblickend, ich habe ja alleine gegründet, rückblickend hätte, also die Uni hat halt riesige Ressourcen, um auch zum Beispiel zu fördern, dass man sich als Team zusammenschließt. Und du hast natürlich an der Uni einen Zugriff auf Leute, die begeistert sind, Software zu entwickeln. Den hast du im späteren Leben nicht mehr zufällig, so wenn du nicht in dieser Blase unterwegs bist. Und ich glaube, dass es ein riesiges Potenzial birgt, da auch Mitgründer zu finden, sich vielleicht im ersten, zweiten, dritten Semester kennenzulernen, dann halt übers Studium zusammen schon mal kleinere Sachen zu machen und danach einfach eine Beziehung zu haben, auf der man halt ein fundiertes, eine Basis hat, um zu gründen, ne? Und das meine ich so, da hätte ich gerne mich früher mit beschäftigt. weil es einfach so viele Möglichkeiten bietet, gerade für Juristen, wenn du selber was gründen wollen würdest. Entweder bist du als Co-Founder der absolute Gewinn, weil jeder sich mit Rechtsthemen rumschlagen muss. Das ist ja auch quasi unser Kerngeschäftsmodell jetzt mit Raketenstart. Mhm. Oder aber du baust halt was für die juristische Branche, wo es einfach wenig Leute gibt, die Softwarekenntnisse haben und auch händeringend nach Experten gesucht wird, die Leuten mit Softwarekenntnissen die Insights geben können. Mhm. Das heißt, es birgt halt ein riesiges Potenzial und ich glaube, wenn man das früher platziert hätte, hätte ich wahrscheinlich schon mit 21 oder so, wäre ich da schon reingegangen. Ne? In Köln gab es zum Beispiel den Entrepreneurs Club Cologne, das ist so eine studentische Vereinigung. Ich glaube, in Bonn gibt es inzwischen auch eine. Aber dadurch kommst du sehr, sehr früh damit in Kontakt. Du kannst während des Studiums ja auch schon voll viel nebenbei machen. Und da fühle ich mich manchmal so, als hätte ich ein bisschen Zeit verschwendet. Ist ja trotzdem, ne, läuft ja alles auch top, so wie es ist und alles kommt auch immer so, wie es soll. Aber ich glaube, man hätte da auch an der Uni einfach besser Ressourcen schon nutzen können, um sich besser darauf vorzubereiten. Und dadurch war ich halt, bin ich sehr da reingestolpert. Das war quasi mein letztes Semester und ein Kumpel von mir wollte gründen und hatte nicht so wirklich, die hatten noch keine Investoren und kein Geld für Anwälte, so im klassischen Sinne. Und die hatten damals eine Markenrechtsabmahnung. Und ich hatte zufällig in dem Semester Markenrecht und er hat mich dann gefragt, ob ich mal die Recherche für ihn machen kann und gucken kann, ob die jetzt wirklich dagegen verstoßen. Mhm. Und habe dann damals meinen Markenrechtsprof angesprochen. Der fand das total cool, dass es irgendwie Leute gibt, die sich für mehr interessieren als die Inhalte der Vorlesung so. Der hatte auch eine Kanzlei in Köln, die relativ bekannt ist und meinte dann, ja komm, wir setzen uns mal hin, wir gucken uns das mal an und dann geben wir das mal hier bei uns in die Kanzleisoftware ein und so. Und mit dem habe ich dann diese Recherche für die damals gemacht. Und letztendlich haben die sich auch umbenannt, weil es halt einfach so ein klassischer Fall von, hätte man wissen können, wenn man gewusst hätte, was man juristisch prüfen muss. Und das hätten die auch easy selber machen können. Haben sie aber nicht gemacht, weil sie es eben nicht wussten und dadurch ist es halt nach hinten losgegangen. Und so ein Umbenennungsprozess ist für ein Startup natürlich super bitter, weil du viel in Marketing und so investierst, ne?
Klar. Und das war sozusagen so dein erster Kontaktpunkt, wo du so gesehen hast, okay, hier ist ein Startup, die haben irgendwie eigentlich einen Rechtsberatungsbedarf und die hätten jetzt niemanden gewusst, den sie ansprechen, außer die Freundin, die sozusagen Jura studiert.
Genau, der Klassiker eigentlich, ne? Also du hast ja quasi zwei verschiedene Zielgruppen. Du hast einmal den B2C-Bereich, der ja LegalTech-mäßig gerade schon sehr gefüllt ist mit Fluggastrechte und dem ganzen Kram. Und das sind ja meistens immer so Sachen, das gibst du halt ab an Experten, bezahlst den einmalig. Und wenn der Streitwert halt niedrig ist, ist es halt cool, dass es inzwischen so Legal-Tags gibt, wo du das halt abgeben kannst. Die besondere Problematik bei Existenzgründern ist, dass die natürlich ein eigenes Unternehmen aufbauen und als Geschäftsführer langfristig natürlich verstehen müssen, was da passiert und auch strategische Entscheidungen treffen müssen. Das bedeutet, das sind Nicht-Juristen, die einen sehr hohen Bedarf daran haben, selbst auch juristische Themen verstehen zu können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das war so ein bisschen die Kerbe, in die ich so unbewusst dann reingegangen bin, dass ich halt gesagt habe, boah, ist ja irgendwie voll schade, die müssen sich irgendwie alles Mögliche beibringen und die haben richtig coole Ideen und Legal ist irgendwie so eine Bremse für die. Voll schade, weil ich habe mir im Studium, ich habe keinen Rap gemacht, ich habe mich komplett selber aufs Examen vorbereitet und ich habe mir alles gefühlt selber beigebracht, weil das Wissen ist ja da. Mhm. So, und das Wissen ist aber für Nicht-Juristen nicht wirklich zugänglich, weil die Sprache sehr komplex ist, weil du den Gesamtkontext immer kennen musst und das kannst du einfach nicht, wenn du selbst kein Jurist bist. Und dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen, zu sagen, okay, aber warum bauen wir denn nicht spezifisch ein Produkt für Leute, die ein juristisches Grundverständnis brauchen, mithilfe von Technologie, wo wir dir so weit an die Hand nehmen, dass sie sich selbst helfen können. Oder halt auch selber entscheiden können, das ist jetzt ein Kernthema, da will ich einen Anwalt drin haben, weil erstens ist es mir wichtig, dass der mir nochmal sagt, ja, ja, ist richtig, kannst du so machen, das ist ja so ein Fall. Oder dass der mir halt sagt, ja, das können wir verhandeln, ne, wo diese menschliche Komponente halt mit reinkommt. Und am Ende ist das genau das, was wir jetzt mit Raketenstart auch machen.
Kannst du mal nochmal runterbrechen, wie das Produkt von Raketenstart aussieht und für wen genau das geeignet ist?
Ja, also Raketenstart ist, wir nennen das immer eine All-in-One, also so eine Rundumlösung rund um das Thema Recht für Unternehmen. Das bedeutet, die können auf der Plattform selbst rechtliche Themen managen, rechtliche Fragen lösen und vor allen Dingen natürlich auch rausfinden, wo rechtliche Risiken liegen. Mhm. Und das, was wir im Kern gemacht haben, ist, dass die Plattform durch einen Algorithmus mit drei verschiedenen Ebenen verknüpft ist. Die erste ist erstmal diese Bildungs- und Knowledge-Ebene. Das heißt, wir nennen das die Academy. Wir haben mehr als 100 E-Learnings zu Rechtsthemen für Nichtjuristen produziert, die genau diese Fragen beantworten, die eigentlich jedes Unternehmen hat. Was muss ich beachten, wenn ich jetzt ein Newsletter rausschicke? Was muss auf die Website drauf? Welche Rechte habe ich, wenn sich mein Vertragspartner nicht an den Vertrag hält? Also auch so BGBAT-Kram eigentlich. Mhm. Komplett aufbereitet für diese spezifische Situation und für diese spezifische Zielgruppe. Dann kannst du auf der Plattform selbst Verträge erstellen. Wir haben selber mit Anwaltskanzleien Templates entwickelt und auch da wieder sehr, sehr stark diesen Wissensblock mit reingepackt, dass wir jede Klausel erklären, warum ist das wichtig, wie musst du dich hier strategisch aufstellen, dass die halt selbst das Dokument generieren können. Und für die 20%, die dann wirklich hochwertige juristische Face-to-Face-Beratung brauchen, also für diese Bereiche, die bei dir und deinem Geschäftsmodell zum Beispiel total individuell sind, bei Bereichen, die verhandelt werden müssen, da haben wir Partneranwälte angehängt, mit denen die Leute dann über die Plattform zusammenarbeiten können. Und so können wir theoretisch über unsere Plattform wie eine Art eigene Rechtsabteilung für die abbilden, ohne dass du jetzt selber einen Juristen einstellen müsstest.
Ja, total spannend und gerade bei Startups natürlich ein großer Bedarf, wo es ja oftmals lange dauert, bis die sich wirklich eine eigene Rechtsabteilung leisten können und möchten. Ja. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich hauptsächlich Startups als Kunden auch, oder?
Momentan ja. Wir sind mit Startups gestartet, weil die quasi den größten Bedarf haben und am wenigsten finanzielle Ressourcen und gleichzeitig natürlich auch am bereitesten dazu sind, sich das selber anzueignen. Unsere Plattform entwickelt sich jetzt aber auch in den nächsten Monaten immer stärker in auch größere Unternehmen rein. Das heißt, unsere klassische Zielgruppe sind kleine und mittelständische Unternehmen, die keinen Inhouse-Juristen haben, die aber trotzdem natürlich jeden Tag rechtliche Themen haben, ne? Sei es jetzt Kaufvertrag, sei es Kooperationsvertrag, Mitarbeiter einstellen. Und genau die targeten wir quasi. Und das betrifft tatsächlich 99,5% der Unternehmen, die es in Deutschland gibt. Das hat man immer nicht so auf dem Schirm, aber das sind die klassischen KMU.
Ja.
Und das ist natürlich für uns auch eine super spannende Zielgruppe, weil sich jetzt vom Timing her glücklicherweise, deswegen habe ich eben gesagt, es kommt immer alles so, wie es soll. Hätte ich das vor 10 Jahren gehabt, die Idee, wäre das wahrscheinlich auch nicht erfolgreich gewesen, weil einfach die Welt noch nicht so weit war. Und jetzt gerade merkt man einfach durch Corona, jetzt auch durch ChatGPT, dass sich einfach viel tut und die Ansprüche der Leute auch an juristische Beratung sich sehr stark ändern. Gleichzeitig ändert sich der Berufsalltag für Juristen natürlich auch sehr stark und wir da gerade vom Timing her genau in diese Kerbe halt reinschlagen und natürlich auch die Lösung ganz anders angenommen wird als zum Beispiel vor 5 bis 10 Jahren.
Ja, absolut. Wie hat sich denn das Produkt in den letzten Jahren verändert? Vielleicht mal ganz kurz nochmal sagen, wann du gestartet bist und wo geht's dann so für euch hin? Also es ist ja ein iterativer Prozess. Ihr seid natürlich die ganze Zeit dabei, das auch weiterzuentwickeln und jetzt kommen eben auch so Technologien wie ChatGPT, die man ja gegebenenfalls auch einbinden kann.
Ja.
Wie gehst du damit um? Wie geht ihr damit um? Und wie siehst du da die Entwicklung von Raketenstart?
Ja, also die Ursprungsidee stammt so aus Ende 2018, Anfang 2019, würde ich sagen. Ich bin dann erstmal in eine Kanzlei gegangen, weil ich dachte, vielleicht will ich ja doch Anwältin sein, nur halt für Startups. Hab relativ schnell gemerkt, nein, will ich nicht. Aber hey, ich war immer so jemand, ich gebe immer noch mal einem eine Chance und habe dann damals gestartet mit einem Podcast. Auch so rückblickend mega clever eigentlich, aber habe ich damals einfach gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und habe mit Gründern über ihre Legal Fuck-Ups gesprochen, also über rechtliche Fehler, die sie so machen und mit Gründerinnen.
Du hast eigentlich komplett User Research betrieben in dem Podcast, ne?
Ja, aber ich bin jetzt nicht rangegangen, ich mache jetzt mal User Research, sondern ich dachte schon ein bisschen strategisch, okay, cool, bau dir mal eine Brand für das Thema auf und dann kannst du halt gucken, was du als Produkt dahinter machen kannst. So. Aber letztendlich habe ich Customer Interviews geführt mit Leuten, die einfach eine krasse Reichweite schon auch für sich natürlich mitbringen. Und diese Rechtsfragen habe ich halt alle gesammelt, bin halt sehr, das ist auch was, das habe ich, glaube ich, anders gemacht als viele Gründer, bin sehr präsent rausgegangen mit dem Thema. Von Anfang an sehr viel Social Media gemacht, irgendwie an Wettbewerben und so teilgenommen. Ich hatte irgendwie nie Angst, dass mir jemand eine Idee klaut, so irgendwie. Haben ja manche Leute, kann ich auch in einem gewissen Maße verstehen. Ich glaube halt, Jura ist so ein Thema, das ist ein sehr starker Vertrauensaspekt. Und wenn ich da morgen mit einer mir ausgedachten Marke um die Ecke komme, dann läuft das nicht so. Das heißt, es hängt auch sehr, sehr viel natürlich an der Brand, die du dahinter aufbaust und für die ich ja irgendwie auch mit meinem Gewissen sehr stark stehe als Gründerin. Genau. Und dann haben wir quasi angefangen, diese Rechtsfragen zu sammeln, zu analysieren und dann quasi gestartet, die Academy zu bauen. Das heißt, wir haben über 1000 Seiten Content inzwischen produziert, also ein Skript quasi, die jetzt in die Videos eingeflossen sind, um halt all diese Rechtsthemen irgendwie abbilden zu können. Und haben dann in 2021 konkret angefangen, die Plattform zu bauen. Die ist dann, glaube ich, Anfang 2022 live gegangen. Und wir haben es einfach mal online gestellt, quasi mit dieser Ebene, arbeite mit einem Anwalt zusammen. Und genau, das lief jetzt quasi ein Jahr. Und ich glaube, im letzten Jahr haben wir über 400 Unternehmen, die sich organisch auf der Plattform angemeldet haben. Ich glaube, mehr als 100 von denen haben mit einem Anwalt zusammengearbeitet. Mhm. Also echt, kam mega an. Das war sowieso was, was ich irgendwie mitgenommen hatte. Dadurch, dass ich so offen über meine Idee gesprochen habe, habe ich so viel Feedback bekommen und so viel positive Resonanz. Und es gibt so viele Leute, die schon Raketenstart-Fans sind, obwohl sie quasi noch nie das Produkt genutzt hatten. Total crazy irgendwie, aber
ja, mega also cool. Ich zum Beispiel.
Ja. Das ist halt total cool und ich glaube, das ist am Ende dann auch das, deswegen, selbst wenn jetzt irgendwie Wettbewerber um die Ecke kommen, ne, das ist halt am Ende immer was, glaube ich, das macht halt den Unterschied, ne, und das merken wir jetzt auch in Gesprächen mit Investoren, wenn du eine Brand hast, wenn du eine Community aufgebaut hast und so, und das war immer so mein großer Traum, jetzt einfach auch aus Tool-Perspektive, ich möchte halt ein Produkt bauen, was die Leute richtig geil finden, was die mega abfeiern, wo die Bock haben, das zu bedienen. Das ist jetzt nicht so ein Gefühl, was du eigentlich mit Jura verbindest halt, ne? Das heißt,
deswegen ist es halt insbesondere toll, wenn es stattfinden kann, ne?
Ja, voll. Und das ist sowas, das ist mir persönlich einfach wichtig, dass wir dieses Produkt komplett darauf ausrichten, was will der User? So, wie können wir für den Kunden einen Mehrwert schaffen? Wie können wir supporten und wie können wir irgendwie diesen Effekt herbeiführen, dass wir sagen, wir möchten, dass jeder, der eine coole Idee hat, ohne Angst vor rechtlichen Themen oder da hängt ja auch viel bürokratische Hürde immer mit dahinter, ohne Angst davor loslegen kann und sich selber was aufbauen kann, weil
mein Legal Design Herz geht natürlich komplett auf, wenn du über Nutzerfreundlichkeit und Nutzererlebnisse sprichst in dem Kontext.
Ja, voll, weil ich glaube halt, also wir hätten jetzt auch einfach eine Plattform gründen können, wo wir dich mit einem Anwalt matchen, so, ne? Also gibt es ja auch völlig legitim, aber ich will halt so diese Legal Tools der Zukunft bauen, die halt nicht nur wieder an den Juristen verweisen, sondern ich will halt wirklich Leute empowern, sich selbst zu helfen. Das ist für mich ein sehr starker Demokratisierungsaspekt, weil Recht so ein Thema ist, das betrifft uns alle in unserem Alltag, das prägt unsere komplette Gesellschaft und unser Zusammenleben. Und ich fand es immer so schade, dass man in der Schule nichts dazu lernt. Und im Jurastudium habe ich irgendwie gelernt, was für ein großartiges System wir hier einfach haben, was sicherlich nicht perfekt ist, aber was so viele Cases irgendwie abdeckt und immer wieder anwendbar ist, auch wenn sich technisch so viel verändert. Ich finde das so faszinierend und ich fand es immer so schade, dass man nicht so einen Anschluss dazu hat, wenn man nicht Jura studiert hat. Und das ist so ein bisschen
absolut
der Grundgedanke auch der Plattform natürlich, dass wir halt ja den Leuten einfach helfen, sich selbst zu helfen und das Thema von so einem Angstthema, auf das keiner Bock hat, zu einem Thema machen, was die Leute halt empowert und ja.
Also ist natürlich eine total schöne Mission, die ihr euch da gegeben habt und kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt ist es ja so, man gründet nicht einfach mal so ein Unternehmen und man baut auch nicht einfach so eine Plattform, man erstellt nicht einfach so 1000 Seiten Content und programmiert da irgendwelche Sachen und sucht sich Partner, die man matchen kann und dergleichen. Das kostet alles sehr viel Kraft und Nerven. Ich glaube, da sind wir uns sowieso einig, aber es kostet de facto auch Geld.
Ja.
Wie hast du das gemacht? Du hast Jura studiert, du hast parallel gearbeitet und du hast alleine gegründet. Wie macht man das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, das sind immer so Punkte, die kriegt man von außen nicht so richtig mit. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich, das ist Quatsch, das ist wieder so ein typisches Frauending. Ich habe überhaupt kein Glück gehabt. Also
ich wollte gerade sagen, ich hätte dich fast genau wirklich unterbrochen. So, wie kannst du jetzt bei diesem Punkt ausgerechnet von Glück sprechen? Weil das war nun wirklich harte Arbeit.
Ja, du hast völlig recht. Das muss ich mir auch abgewöhnen. Und ich glaube, das ist echt oft ein Frauending, dass man sich selber irgendwie einredet, man hätte irgendwie Glück gehabt. Ich habe kein Glück gehabt. Ich habe neben dem Studium immer schon gearbeitet und auch total witzig irgendwie, ich habe BAföG bekommen damals, weil meine Eltern mich finanziell gar nicht unterstützen konnten im Studium und hatte auch da mich natürlich mit dem BAföG-Gesetz auseinandergesetzt und hatte gelesen, dass man einen sehr großen Rabatt auf die Rückzahlung bekommt, wenn man alles direkt auf einen Schlag zurückzahlen kann.
Das stimmt, davon habe ich auch profitiert.
Ja, ich jetzt nicht, weil ich habe gegründet. Aber dadurch hatte ich quasi diesen kompletten Betrag schon wieder angespart irgendwie über eine relativ lange Zeit, weil ich immer was zurückgelegt habe. Und hätte das theoretisch auf einen Schlag zurückzahlen können, wäre mir nicht diese Gründung dazwischen gekommen.
Das hast du gerade eingeleitet mit, ich habe Glück gehabt,
ja,
dass du dir so einen Batzen von 10.000 Euro erspart hattest.
Ja, ich meine Glück in dem Sinne, dass ich aus einem völlig anderen Kontext dadurch ein gewisses Polster hatte, um überhaupt was machen zu können. Ne? Denn das ist natürlich erarbeitet gewesen, aber es war jetzt nicht darauf ausgerichtet, ich fange jetzt schon mal an, Stammkapital für eine GmbH-Gründung in 10 Jahren so anzusammeln, so nach dem Motto. Ja. Und das meinte ich quasi damit. Genau, und dann war es am Ende so, ich habe dann das erste Jahr über quasi alles, was wir so gemacht haben, damit finanziert. Wie gesagt, das ist jetzt nicht mega viel Kohle gewesen, aber es hat schon mal gereicht, um so ein bisschen was zu machen. Und parallel habe ich Marketingkonzepte geschrieben, Performance-Marketing für Kanzleien und sowas gemacht, um quasi die ersten Mitarbeiter bezahlen zu können. Und habe das quasi komplett eigenfinanziert bis Anfang letzten Jahres.
Wo ich also dann, Ende 22.
Nee, Anfang 22. Genau.
Anfang 22.
Okay. Genau. Mhm. Anfang 22. Und ich hatte dadurch, dass ich dieses, ich will mal Journalistin werden, hatte, immer sehr viel, ich war immer schon jemand, der sehr viel gebloggt und gepostet hat und hatte mir dadurch auf LinkedIn schon so eine kleine Community aufgebaut, die das irgendwie cool fand, was ich mache. Und darüber haben tatsächlich mich meine ersten beiden Investorinnen kontaktiert. Völlig random, kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal Leute zu fragen, mit denen du so mal einen virtuellen Kaffee machst, so, ne, einfach um dich auszutauschen, warum die eigentlich keine Business Angels sind. Ne? Und das war so ein klassischer Fall. Das heißt, ich habe damals mit der Nadine Lilienthal, die auch in der Legal Tech Branche unterwegs ist viel, die kennst du wahrscheinlich auch.
Kleiner Shoutout an Nadine Lilienthal an
ja,
der Stelle.
Genau, liebe Grüße an Nadine. Wir hatten damals gesprochen und ich glaube, die habe ich relativ plump gefragt, warum sie denn nicht investiert in Startups, wenn sie das doch so cool findet. Und dann war sie so, ja, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt now's the time, so nach dem Motto. Und ich hatte vorher immer schon mal mit Angels gesprochen, aber mir war immer persönlich sehr wichtig, dass ich die richtigen Leute von Anfang an dabei habe und sich das alles gut anfühlt. Und man halt auch sich melden kann, wenn es halt mal nicht so läuft, ohne dass man halt direkt irgendwie Angst haben muss, dass da jetzt total alles abgeht. So. Und Nadine hat mich dann damals auch mit Magda verknüpft, mit der Magda Grünwald. Die kennst du auch.
Die beiden haben ja auch das New Legal Network zusammen gegründet.
Genau. Und die beiden haben dann quasi bei mir investiert, Anfang 22. Und dann hat sich quasi, daraus kam natürlich so der erste Stoß, dass ich so richtig irgendwie mal ein bisschen Geld hatte, um auch wirklich softwaretechnisch dann auch loszulegen. Dann die ersten Mitarbeiter eingestellt. Wir haben dann noch Croton Capital mit reingenommen. Das ist ein Female Business Angel Syndikat, auch relativ international in Europa, von der Anna gegründet. Ich glaube, Nadine und Magda sind denen jetzt auch beigetreten, dadurch, dass sie ja jetzt Angels sind.
Ja.
Also so ergibt sich das alles. Genau, die haben dann nochmal nachgelegt und noch mitinvestiert. Und genau, dann haben wir jetzt nochmal ein paar Business Angels mit dazugenommen. Und das war dann quasi so unsere erste Angel-Finanzierungsrunde, die wir gemacht haben. Und daraus haben wir eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, und das kommt wahrscheinlich dadurch, dass ich mich immer schon selbst finanziert habe, daraus haben wir dann tatsächlich unser Produkt, so wie es jetzt gerade wahrscheinlich auch noch online ist, komplett gebaut. Und damit sind wir dann quasi so richtig jetzt gestartet.
Also ich finde das schon echt beeindruckend, muss ich sagen. Überhaupt den Mut zu haben, Geld, was man sich selber erarbeitet und angespart hat, in ein Unternehmen zu stecken, was man alleine aufbaut, wo man erstmal alle Leute von überzeugen muss. Und das finde ich halt auch so krass bei dir, weil du das halt alleine gestartet hast, ne? Also ich denke immer so zurück, ich hätte ohne meine Mitgründerin, glaube ich, niemals den Mumm gehabt, weil man so, wenn man zu zweit ist, sich wenigstens nochmal gegenseitig so ein bisschen pushen kann. Und wir haben kein Produkt, was man erst entwickeln musste. Das heißt, wir hatten gar kein Startinvestment. Wir haben unseren Laptop aufgeklappt, haben losgelegt, Geld verdient. Und bei dir ist es halt so, du musst erstmal selber an deine Idee glauben. Du musst die selber weiterentwickeln. Du musst andere davon überzeugen. Du musst Leute an Bord holen. Du musst denen vermitteln, was du vorhast. Also das ist so viel ja Kommunikationsüberzeugungsaufwand, den du alleine schon hast. Und da dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich investiere jetzt das Geld und ich mache hier einfach weiter, Stück für Stück, bis du eben an einem Punkt bist, wo du jetzt stehst und das, deine Reise geht natürlich noch viel, viel weiter. Das finde ich schon echt bemerkenswert. Also das muss ich wirklich mal sagen, das ist einfach krass. Und das hat mit Glück gehabt ganz sicher gar nichts zu tun gehabt.
Ja, vielen lieben Dank. Also es ist, das hört sich immer leichter natürlich an, wenn man das so erzählt. Ich muss ganz ehrlich sagen.
Nee, ich finde, es klingt überhaupt nicht leicht. Ich finde, es klingt einfach richtig, richtig hart. Und ich finde das wirklich sehr, sehr krass. Wirklich, Madeleine. Also höchsten Respekt.
Dankeschön. Es war auch sehr, sehr hart. Also wir haben quasi ja das MVP, also Minimum Viable Product, komplett ohne die Finanzierung gebaut. Das war echt krass. Ich hatte zwischendurch auch mal auf so Fördertöpfe vom, es gibt ja auch immer so viele Banken in den Bundesländern, die eigentlich auch so Startups finanzieren. Da hatte ich damals einen großen Pitch und ich weiß noch, ich war so aus dem letzten Loch. Ne, du hast immer so Phasen, wo du denkst, okay, ich kann einfach nicht mehr weitermachen.
Ja.
Und den Tag werde ich irgendwie nie vergessen, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir das jetzt nicht kriegen, das Geld, dann mache ich nicht mehr weiter, weil das ist krasse Quälerei. Mhm. Und du hast jeden Monat Existenzängste, wie du deine eigene Miete zahlen musst, wenn du halt eben nicht von Minute eins an Investoren mit drin hast, sondern Und das war mir wichtig, das so lange wie möglich rauszuzögern, damit ich auch irgendwie bereit dafür bin, dass dieser zusätzliche Druck mit reinkommt. Und wir haben den Topf nicht bekommen. Auch völlig crazy. Es ist wieder so ein bisschen deutsch, glaube ich, dass hier zum Teil halt erwartet wird, dass du schon irgendwie mit nichts so viel baust, dass du überhaupt Geld bekommst. Mhm. Das funktioniert von der Logik her nicht. Du kannst nicht eine Tech-Plattform bauen, um erste Umsätze zu erzeugen, ohne die zu haben, weil du dafür kein Geld, du brauchst ja Entwickler dafür. Das ist, I don't know.
Ja, und so passiert es dann aber eben auch, dass nur aus den Kreisen heraus gegründet wird, wo Leute halt ja, entweder schon 100%. Wirklich Geld fett verdient haben, fair, oder halt ja, aus dem Umfeld kommen, wo ihnen da mal so ein kleines Pölzerchen einfach gegeben wird, ne? Und das hattest du ja, eben nicht. Ja. Und das ist halt wirklich an der Stelle, deswegen finde ich, das, was du gemacht hast, wirklich auch eine Blaupause und auch mal zu sehen, wie das laufen kann, aber wie hart es eben auch ist. Tatsächlich ja, so. Und vielleicht.
Und es ist schade,
ja,
ne,
es ist super schade,
weil das hält sehr viele, also ich kenne unglaublich wenige Leute, die jetzt nicht irgendwie, also die gegründet haben und dieses finanzielle Polster nicht hatten. Weil du das einfach, alleine eine GmbH-Gründung kostet dich 25.000 Euro Stammkapital. Du kannst starten mit 12,5. Ja. Damit du eine saubere Haftungsbegrenzung hast, klar, man kann auch eine UG gründen, aber dieser Prozess, das nachher in eine GmbH dann halt umzuwandeln, ist halt viel teurer, als wenn du direkt mit einer GmbH startest. So, das heißt, alleine diese 12,5 aufbringen zu können, war ein Riesending. Und da muss ich auch sagen, das hätte ich mir, da hatte ich quasi mein zurückgelegtes schon komplett investiert. Das hätte ich mir nicht leisten können, wenn ich nicht eine sehr, sehr gute, beste Freundin hatte, die witzigerweise Krankenschwester ist, also somit zu den schlecht bezahltesten Leuten gehört, die es gibt in diesem Land. Die damals zu mir gesagt hat, so, hey, ich habe was zurückgelegt, ganz ehrlich, ich glaube voll daran, was du machst und ich gebe dir das Geld. Und die hat mir das dann damals geliehen und dadurch konnte ich eine GmbH gründen. So, und das ist, also erstmal solche Freundschaften musst du halt haben, dass die halt dir einfach ihr Erspartes so geben. Und dann gleichzeitig natürlich, da hast du absolut recht, du musst schon sehr stark an dich selber glauben. Und da ist es dann doch tatsächlich so, dass ich irgendwie mein ganzes Leben schon das Gefühl hatte, ich muss irgendwas Großes machen. Ich konnte mir nie erklären, woran das liegt. Aber es muss ja irgendeinen Grund haben, warum du immer so aus der Reihe tanzt. Und dadurch hatte ich ein sehr starkes Vertrauen in mich selber. Und habe tatsächlich nie in Frage gestellt, ob ich das persönlich schaffen kann oder ob die Idee gut genug ist. Sondern bei mir waren es eher immer so Dinge, ach krass, okay, das, was halt vom Umfeld kommen muss, daran scheitert es halt häufig, ne? Weil wir in Deutschland keine gründungsfreundliche Kultur haben, weil wir hier eine sehr netzwerkbasierte, auch VC-Szene haben, wo die gleichen Leute, die zusammen studieren, sich jeweils finanzieren und das natürlich super ausschließend ist für alle, die halt nicht aus diesem Umfeld kommen. Und ich respektiere alle Gründer, die jetzt auch sehr stark in den Medien unterwegs sind, dafür, was sie sich aufgebaut haben. Aber es ist in den meisten Fällen einfach so, dass sie aus einem anderen Umfeld kommen. Und es ist nochmal was komplett anderes, wenn du nicht den Rückhalt von zu Hause hast finanziell und das selber finanzieren musst. Und ich glaube, da müssen wir staatlich auch einfach viel, viel mehr machen, weil wir halt jetzt 100.000 E-Commerce-Shops gegründet haben. So, fein. Aber wir brauchen halt auch Leute, die Ideen haben, die halt aus anderen Bubbles kommen, die Probleme für andere Leute lösen. Und da fehlt es meiner Ansicht nach komplett immer noch. Sei es jetzt, um Probleme zu lösen, die Menschen mit migrantischem Hintergrund haben. Die haben ganz andere Challenges im alltäglichen Leben und die brauchen vielleicht ganz andere Apps, um irgendwie schneller Deutsch zu lernen, sich schneller einzufinden, all diese Dinge. Und wenn du aber diesen Zugang nicht hast für die Leute, und das ist ja auch so ein bisschen das, was mein Engagement bei Anna Valley sehr stark pusht, wir brauchen halt dringend eine diversere Gründungskultur, weil wir sonst halt auch nicht das leisten können, was wir eigentlich müssten.
Ja, das ist auch eine sehr schöne Überleitung gewesen zu deinem politischen Engagement nochmal. Wo würdest du denn sagen, muss sich der Legal Tech-Bereich hin entwickeln, um jetzt mal in unserer Bubble zu bleiben, aber auch insgesamt das gesamte Regulierungsumfeld vielleicht oder das Ökosystem, Startup-Ökosystem in Deutschland, um da etwas zu verbessern? Hast du da konkrete Gedanken zu?
Ich glaube, beim Legal Tech-Bereich muss sich noch viel tun. Ich glaube, wir brauchen eine viel, viel höhere Akzeptanz von Innovation in dem ganzen Bereich. Ich merke immer wieder, und deswegen haben wir am Anfang gesagt, ich bin in dieser Bubble gar nicht so drin. Mhm. Ich bin meistens sehr, sehr dankbar, dass meine Kundengruppe Unternehmen sind, weil die mit einem ganz anderen Mindset dran gehen. Und die Anwälte, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind halt auch Leute, würde ich jetzt sagen, vom ähnlichen Schlag, weil die auch viel mit Unternehmen zusammenarbeiten, mit Startups. Das, würde ich sagen, sind so die hipperen Anwälte meistens. Weil ich einfach Und das war so eine ganz einschneidende Erfahrung, die ich gemacht habe. Da habe ich Lina kennengelernt bei diesem Event.
Das ist meine Mitgründerin.
Genau. Da waren wir bei einer Rechtsschutzversicherung und ich bin für irgendjemanden eingesprungen als Speakerin, der krank war. Und ich hatte mich überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass da ein Publikum aus Anwälten sitzt und habe einfach mal meine Vision, was wir so bauen, in Startup-Pitch-Version da vorgestellt. Und ich weiß noch, dass jemand aus dem Publikum aufgestanden ist und gesagt hat, er würde alles tun, um zu verhindern, dass Leute wie ich rausgehen.
Oh mein Gott.
Ich glaube, es war irgendwer vom Anwaltverein und ich habe mich so erschrocken.
Oh, da wird einem wirklich schlecht, ne?
Und ich weiß noch, dass da der Christian Solmecke war auch da, der ist dann so ein bisschen für mich eingesprungen und ich war irgendwie so ein bisschen überrumpelt von so viel Hass, der mir da entgegengeschlagen ist, dass das so mit eine der Entscheidungen war, wo ich gesagt habe, okay, ich will auch echt kein Tool für Kanzleien bauen, weil du da so stark gegen Wände arbeitest und ich möchte nicht an einem Punkt arbeiten, wo ich den Leuten noch erklären muss, dass sie sich ändern müssen, weil wir sind, wie TikTok sagen würde, ist 2022. So, also es ist so, jetzt ist 2023 und es müsste inzwischen wirklich jedem klar sein, dass das juristische Berufsumfeld nicht mehr so funktionieren wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Man merkt es jetzt schon an den Kunden, deswegen weigere ich mich, Mandanten zu sagen, dass die Ansprüche sich verändern, dass die Leute selber ja digital arbeiten und die sind nicht mehr bereit, jemanden für ein Template aus der Schublade einen Stundensatz von weiß ich nicht was zu zahlen. Das machen die Leute einfach nicht mehr. Und auch dieses, ich gehe in eine Großkanzlei und muss da erstmal so lange knechten und Stunden und alles abrechnen. Und es ist Effizienz, worauf es jetzt. Es geht nicht darum, sich tot zu arbeiten, sondern es geht darum, sinnvoll und effizient die Arbeit im Interesse des Kunden zu erledigen. Und ob du jetzt 3 Stunden dran gesessen hast oder 10, interessiert am Ende niemanden.
Ja, aber Madeleine, da machst du natürlich einigen Leuten ihr Geschäftsmodell kaputt, ne?
Und das ist regulatorisch ein Problem. Also auch da muss sich staatlich einfach viel ändern. Ich kann da auch den Frust der Kanzleien und Anwälte verstehen. Wenn du so eingeschränkt bist in einem Land, in deinen Beruf auszuüben, wie du Marketing machen darfst, wie du abrechnen darfst und so, dann natürlich gibt's auch viele Anwälte, die Legal Tech schlecht finden, weil das einfach für die natürlich ein rotes Tuch ist, weil die alles dürfen, was sie nicht dürfen. Ne? Das ist ein Riesenproblem, was wir hier gerade haben. Ich glaube, auf der einen Seite müssen Anwälte halt einfach offener werden und umdenken. Nicht, weil mir das so wichtig ist, sondern wenn sie den Beruf weiter ausüben wollen und wenn es halt weiter gut laufen soll, dann ist das meiner Einschätzung nach zwingend notwendig, weil ich glaube, dass die Großkanzleien, die jetzt gerade relevant sind, sonst nicht mehr relevant sein werden. Und dann muss ich einfach regulatorisch viel tun, um halt diese Innovation aus der Anwaltschaft heraus auch selbst zu ermöglichen. Und ich finde, das sieht man am BEA sehr gut. Man sieht das jetzt gerade an dieser Lösung von der Bundesnotarkammer, wo online gegründet werden soll. Also, das muss ich ja nicht viel zu sagen, ne? Aber deswegen wäre ich wahrscheinlich auch eine gute Politikerin geworden. Da kann ich mich wirklich in Rage reden, weil ich mir so denke, du gehst nach also Leute gründen in anderen Ländern, weil sie keine Lust haben, 6 Wochen lang auf den Handelsregistereintrag zu warten. Das kann doch einfach nicht sein. So, aber das geht halt nicht durch die bestehenden Strukturen. Und das ist was, da müsste eigentlich mal jemand mit so einem großen, wie sagt man, Radlader irgendwie durchfahren, damit man irgendwie überhaupt diese Prozesse nochmal neu. Genau, ein Bulldozer ist das Richtige. dass man das überhaupt nochmal neu denken kann. Ne? Und das ist schwierig, weil du kannst das ja nicht, ist ja nicht so wie so Dominosteine, die du einfach mal so umkippst und dann stellst du die halt in der Reihe auf, wie du sie gerne hättest. Ist eine riesige Zwickmühle, aber da muss ich dringend was tun, weil ich mir natürlich auch Sorgen mache, ich lebe sehr gerne in Deutschland, aber ich glaube, dass sich das wirtschaftlich sehr stark auswirken wird in der Zukunft, wie viel Innovation wir betreiben, wie viel Fortschritt wir vorantreiben und wie viele Möglichkeiten wir eröffnen. Und ich wünsche mir natürlich, dass das hier weiterhin ein lebenswerter Ort ist, der einfach Vorreiter ist, auch international für bestimmte Bereiche.
Ich glaube, die Botschaft von dir ist angekommen. Wir sind da natürlich komplett auf einer Wellenlinie. Wir könnten auch noch, glaube ich, 5 Stunden weitersprechen, aber wir müssen...
Das ist immer das Problem.
Ja, vor allem 2 Podcast-Hosts in einem Podcast. Wir wussten schon vorher, dass es schwierig wird und auch noch beide aus der Legal Tech Bubble. Und ich glaube, bei diesen ganzen Themen könnten wir wirklich jetzt noch ewig weitermachen. Ich will aber ein bisschen zum Ende kommen und deswegen nur noch mal einmal von dir hören, weil dein eigener Weg ja sehr besonders war, auch hart war, aber auch wirklich spannend ist und ich es so beeindruckend finde, wie du immer dran geblieben bist, also wie du eigentlich deinem eigenen Nordstern weiterhin folgst. Und daher möchte ich gern von dir wissen, ob du einen Tipp hast an andere Leute, wie sie dranbleiben oder wie sie diese Vision von sich entwerfen können und ja, tatsächlich irgendwie so konsequent in ihrem Leben einfach weitermachen können.
Ja, also ich glaube, mein größter Tipp ist, dass man mit sich selber ausmachen muss, dass man in sich vertraut. Ich glaube, auch gerade im Jurastudium bekommt man super viel von außen eingetrichtert, wie etwas funktioniert, wie man zu sein hat, wie man ist, wenn man erfolgreich ist. So, ne? Es wird immer gesagt, die am längsten in der Bib sitzen, die schreiben die besten Noten. Ich habe irgendwie 3-4 Stunden am Tag gelernt oder so und habe dann irgendwie andere Sachen gemacht. So, ich sag nicht, dass das jeder auch so kann. Mhm. Ich sag halt nur, du musst halt deinen eigenen Weg finden, weil am Ende ist es halt wichtig, dass du dich damit wohlfühlst, wie du dein Leben geführt hast. Und wenn du irgendwie sagst, boah, ich würde auch gerne was gründen, oder auch wenn du sagst, ich will Partner einer Großkanzlei werden, ich finde das super geil, dann mach das und glaub halt daran, dass du das schaffen kannst. Ich glaube, das ist sehr viel Manifestieren auch. Und wenn für dich gar nicht in Frage steht, ob das jetzt funktionieren kann oder nicht, dann, das ist so meine Erfahrung, preschst du da einfach so durch, dass sich das automatisch so ergibt, dass es funktioniert. Und ich glaube, das hebt dann am Ende auch die ab, die halt immer weitermachen. Was ich trotzdem dann natürlich mit reingeben will, ist, man muss immer auf sich Acht geben. Das ist auch gerade so ein Gründungsproblem. Es ist auch echt ein Mental Health Thema, sowohl Staatsexamen als auch Gründung. Mhm. Es ist super wichtig, da auf sich aufzupassen und an sich zu denken, sich Auszeiten zu nehmen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist so für sich einfach zu ergründen, was ist mein Weg, wie stelle ich mir mein Leben vor? Und der Rest, wenn du daran glaubst, dass du das schaffst und auch natürlich hart daran arbeitest, der ergibt sich automatisch von selbst. Und ich glaube, jeder kann alles schaffen, was er sich so vornimmt.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das nehme ich jetzt und bedanke mich bei dir, dass du da warst. Es war total schön, mit dir zu sprechen, nochmal von deiner persönlichen Geschichte zu hören. Und wer auch immer sich jetzt natürlich für Madeleine und ihren Werdegang interessiert, man kann ihr auf LinkedIn folgen. Sie postet da auch regelmäßig was und Raketenstart kann man sich auch anschauen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei den nächsten Schritten. Bin wahnsinnig gespannt und hoffe, wir sehen uns bald im ICE spätestens wieder.
Ganz sicher. Ich ziehe so halb nach Berlin, also werden wir uns sowieso noch häufiger über den Weg laufen.
Das klingt gut. Dann bis bald. Tschüss, liebe Madeleine.
Ciao.
Das war Madeleine Heutz. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich gerne oder folge dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe.